Caritas Talks, Ihr Podcast zu sozialen Themen der Caritas in NRW.
Ja, hallo zusammen. Ich möchte Sie alle ganz herzlich begrüßen zu Caritas Talks von Caritas NRW. Und wir wollen heute im Rahmen von Altenheim-Stories über die Impfungen im Altenheim sprechen. Ich bin Anne Eckert, Krankenschwester in meinem ersten Beruf und Referatsleitung Altenhilfe beim Diözesan Caritasverband. Und ich habe wieder den Johannes de Passe eingeladen. Johannes, stell dich doch noch mal vor, bitte.
Ja, Johannes de Passe, verheiratet, 5 Kinder, 3 Enkel. Die Zahl wird sich in diesem Jahr verdoppeln. Und meine Frau, wenn die sich vorstellt, sagt, ich bin auch verheiratet, aber alleinerziehend, weil mein Mann, der ist im Altenheim.
Okay, mein Mann ist mit dem Altenheim verheiratet. Ja, spannend. Johannes, du warst in letzter Zeit viel im Altenheim.
Ja.
Seit Weihnachten gingen die Impfungen los. Wann ist eure Einrichtung, wann hattet ihr den ersten Impftermin?
Wir hatten den mit den Heiligen Drei Königen am 6. Januar. Okay. Das war ein toller Termin für uns. Mhm. Anders als in Amerika, wo es die Unruhen gab, kamen die Heiligen Drei Könige mit den Impfgeschenken zu uns.
Und schön. Wie lange hattet ihr Vorlauf? Wann habt ihr erfahren, dass ihr den Termin dort habt?
Das war relativ kurz und war nur wenige Tage und ging auch ein bisschen so verquer. Man hörte, dass das Impfen losgeht, aber wir warteten noch auf Nachricht vom Kreis Borken. Was aber kam, war ein privater Anruf von einem befreundeten Arzt, der Beziehung zur Kassenärztlichen Vereinigung hatte und sagte, Johannes, ihr müsst da mal euch schnell melden. Die wissen nicht, wohin mit ihren Impfdosen.
Oh, großartig. Also hat Vernetzung sich da ausgezahlt.
Ja.
Okay. Okay. Wie viele Bewohner haben sich impfen lassen, Johannes?
Wir haben bis auf 3, glaube ich, alle von unseren Bewohnern geimpft. Jedenfalls ist das die Zahl, die ich im Kopf habe. Und das ist eine tolle Quote.
Das ist super. Das ist super. War das schwierig, die Einverständniserklärungen einzuholen?
Weil es ja so kurzfristig war? Das war insofern schwierig, weil die Kassenärztliche Vereinigung hatte vorher einen Mann eingestellt, der alles durcheinander bringt und der nur für die Verkomplizierung der Bürokratie wohl zuständig war. Wir bekamen Formulare zur Vorbereitung mit dem Einverständnis, mit der Einverständniserklärung, mit Anamnesebögen und so weiter, die unterschrieben werden mussten und wo Namen eingetragen werden mussten im Vorfeld, anstatt sowas in Form einer Tabelle zu machen, dass man einen Serienbrief
daraus machte. Wo du ja auch eine Liste rausziehen kannst, ne?
Habe ich dann.
Habt ihr das handschriftlich dann gemacht?
Ja,
oder?
Nein. Doch, zusammen mit 2 anderen Mitarbeiterinnen habe ich das handschriftlich, wie die mittelalterlichen Mönche die Bibel kopierten, haben wir dann 3-mal die Namen eingetragen und Adressen und Geburtsdaten und so weiter. Und als wir alles fertig hatten, wurde verkündet, es gibt neue Formulare. Also
Ja. Und was habt ihr dann gemacht?
Dann haben wir gefragt beim Gesundheitsamt, was wir denn jetzt machen. Und die haben gesagt, wir können die Alten durchaus gebrauchen.
Okay.
Denn die Abstimmung zwischen Gesundheitsamt und Kassenärztlicher Vereinigung hat auch nicht so geklappt, wie sich die Verwaltungsleute das so eigentlich gedacht hatten.
Haben sich eure Bewohner gefreut, dass die Impfung kam und dass sie geimpft wurden und dass sie bei den Ersten waren?
Ja. Also ich muss sagen, das ist so positiv aufgenommen worden, nicht nur von den Bewohnern. Gleichzeitig haben wir ja auch die Mitarbeiter geimpft und Ehrenamtliche, die bei uns regelmäßig Dienst machen, zum Beispiel bei der Registrierung der Besucher oder sonstige.
Die also auch im Kontakt sind.
Ja, die haben wir sofort mitgeimpft und im Grunde alle, die bei uns auf dem Gelände waren, dass nachher 461 Impfungen bei uns erfolgt sind.
Okay. Und die Mitarbeitenden, kannst du da sagen, wie viel haben sich da impfen lassen?
Da war die Quote ein kleines bisschen niedriger, aber auch nicht so niedrig, wie es durch die Presse ging, dass sich nur die Hälfte, sondern bei uns waren das an die 90% der Mitarbeiter. Manche haben abgewartet. Wir haben das an 4 Tagen gemacht, bis das alle durch waren, haben die erste Reihe abgewartet, ob es den Kollegen schlecht geht oder nicht, und haben sich ganz hinten angestellt, aber dann auch impfen lassen.
Ja, da redet, jetzt sind wir ein paar Wochen später dran, da redet jetzt gar niemand mehr drüber. Aber das war am Anfang ja eine große Irritation.
Und ich muss gestehen, ich habe selber auch ein bisschen Bauchschmerzen gehabt, was das betrifft. Jetzt nicht, was meine Person betraf, sondern da habe ich mich als erstes impfen lassen, einfach auch aus Vorbildfunktion heraus.
Was ich habe gesehen auf eurer Internetseite, da Guter Hirte Bocholt, da bist du drauf, wo du gerade die Spritze bekommst.
Genau, und deswegen verstehe ich zum Beispiel auch diese Diskussion um Landräte oder sonst was, die sich vorgedrängelt hätten, nicht. In der Situation, wo wir uns haben impfen lassen, war die Diskussion ja noch groß, ob man sich überhaupt impfen lassen sollte. Mhm. Und da braucht es doch auch Menschen, die vorangehen und sagen, ich lasse mich jetzt impfen. Mhm. So, und dann ist doch gut.
Hattest du das Gefühl, dass sich Mitarbeiter an dir orientiert haben? Also wenn der Einrichtungsleiter das macht, dann mache ich das auch? Oder?
Ich habe das nicht dezidiert nachgefragt, aber aus Erfahrung von anderen Dingen, da weiß ich das. Ich komme mit dem Fahrrad zur Arbeit und spreche die an, die nur in der Nähe wohnen.
Dann kommen die auch mit dem Fahrrad.
Mit dem Fahrrad kommen, sondern mit ihrem, wie heißen die Dinger, SUVs, SUVs. Dann spreche ich die da drauf an und sage, wenn ich mit dem Fahrrad fahren kann, dann könnt ihr das auch.
Könnt ihr auch mit dem Fahrrad
und das ist mit dem Impfen vielleicht so ähnlich.
Impfen und Fahrradfahren, ein netter Vergleich.
Ja, meine Bauchschmerzen am Anfang waren schon da. Wir haben ja schon geschwächte Bewohner, wo ich dachte, na, wie geht's denen dann hinterher mit den Impfungen?
Ja. Und wie ging's Ihnen?
Gut, also durch die Bank gut.
Wir haben auch nicht eine Woche Armweh oder irgendwie was oder so?
Ich habe dann vom Kollegen gehört, eine Bewohnerin, die wurde auch gefragt, wie geht's dir jetzt so nach der Impfung? Ach, soweit ganz gut, hat sie dann gesagt. Ja, ich muss mich nur ein bisschen wundern. Rechts haben sie mich geimpft und links tut mir der Arm weh.
Ja, okay.
In der zweiten Impfung gab es schon mal erhöhte Temperatur, auch gerade bei den jüngeren Mitarbeiterinnen. Aber in keinem einzigen Fall irgendwie schlimme Komplikationen.
Okay.
Und das bei der Menge, die wir geimpft haben, ist das ja schon durchaus ein repräsentatives Ergebnis.
Ja. Wann war eure zweite Impfung?
Die war dann bis Mitte Februar erledigt. Das verzögerte sich zum Teil dadurch, dass Personen, die am Anfang geimpft wurden, mal zwischendurch mal ins Krankenhaus kamen. Oder sonst was, da musste man dann nochmal Termine nachmachen. Und das macht die ganze Sache ja auch organisatorisch anspruchsvoll. Aber ich muss sagen, da haben unsere Mitarbeiter, die Angehörigen und die Bewohner selbst gut mitgespielt.
Sehr schön. Hattet ihr an den Impftagen, hattet ihr die Einrichtung zu oder waren da auch Besuche möglich? Wie hattet ihr das gemacht?
Die Besuche, die sind durchgegangen die ganze Zeit. Nur im letzten Jahr, wo der totale Lockdown war, da hatten wir das Haus zu. Ich habe aber auch da vor allen Dingen bei sterbenden Bewohnern Besucher unter größten Sicherheitsbedingungen hereingelassen, auch wenn mir da ein Bußgeld von 25.000 Euro droht, persönlich als Heimleiter. Ich habe es gemacht, weil ich mir gesagt habe, kein Gesetz der Welt kann mich zwingen, etwas zu tun, was meinen Bewohnern schadet. Es ist ein großer Schaden, wenn Menschen unbegleitet sterben, die Nähe suchen. Und was soll da passieren? Soll der Bewohner angesteckt werden, der sowieso im Sterben liegt, da muss man doch abwägen. Und ich habe da ein gutes Vorbild gehabt. Das ist ganz einfach. Jesus hat es genauso gemacht. Wir haben in der Bibel die schöne Szene, wo Jesus den Leprakranken umarmt. Alle Vorschriften.
Missachtend.
Missachtend. Und die Bibel ist voll von Vorschriften, die genau diese Pandemiesituation schildern. Damals hieß das nur nicht Corona, sondern Lepra. Mhm. Oder es gab andere ansteckende Krankheiten wie Pocken und so weiter. Und die Menschen haben sehr schnell erkannt, wir müssen jetzt Abstand halten, sonst gehen wir alle drauf. Und Jesus hat gesagt, ja, das ist richtig, aber ihr dürft die Menschen nicht sozial sterben lassen. Abstand, ja, aber
verstehe ich, ja.
Bleibt ihnen trotzdem nahe.
Ne?
Das ist wichtig. Mhm. Und deswegen ist für mich gerade da das Verhalten von Jesus einfach auch richtungsweisend gewesen. Und man sieht das ja auch, die Menschen sind im Moment irritiert, weil sie unterschiedlichste Verordnungen bekommen.
Ja. Ja.
Also ganz, ganz schlimm, dass sich die Ministerpräsidenten nicht einigen, dass die ein Bild geben, man kann es so oder so machen. Das ist unmöglich, weil den Menschen dadurch Sicherheit genommen wird, dass man unterschiedlich auf verschiedene Situationen reagieren muss.
Das ist klar.
Ne? Ja. Dass man vielleicht abgestufte Pläne hat, das ist klar. Mhm. Aber was für mich völlig unklar ist, warum die ein Bild abgeben, jeder macht, was er will.
Mhm. Lass uns nochmal zurückkommen zu den Menschen, die während dem ersten Lockdown in deiner Einrichtung verstorben sind.
Ja.
Ihr habt dann wahrscheinlich gemerkt, dass jemand im Sterben liegt oder dass es jemand schlecht geht und habt dann die Angehörigen angerufen, habt gesagt, ihr müsst jetzt kommen und wenn ihr euch verabschieden wollt, dann jetzt. Oder wie muss ich mir das vorstellen?
Ja, genau so. Und ich finde, da gibt es auch gar keinen anderen Weg. Wir sind angetreten, bei uns eine gute Sterbebegleitung zu machen. Wir waren mit die Ersten in Deutschland, die ein Hospiz aufgemacht haben, zu einer Zeit, wo dieser Hospizgedanke noch nie sich hier noch nicht in der Gesellschaft verbreitet hatte.
Damals, also in eurer Einrichtung habt ihr ein Hospiz?
Ja. Und ich hatte davon schon, bevor ich nach Bocholt kam, gehört und auch schon Vorlesungen gehört von englischen Hospizleuten, die diesen Gedanken der Sterbebegleitung und der Enttabuisierung des Sterbens verbreitet haben. Und das hat mich sehr überzeugt. Und wir haben in ganz schwierigen Zeiten dann angefangen, das Hospiz überhaupt zu machen, weil keiner wusste, wie es geht. Es gab keine Gesetze dazu, die Krankenkassen wussten nicht, wie sie es finanzieren sollten. Und da waren viele dicke Bretter zu bohren, um das durchzusetzen. Also selbst Bischof Lettmann hat mich damals angesprochen, hat gesagt, Herr Tipasse, ich habe gehört, Sie wollen da Sterbehilfe machen.
Moment, Sterbehilfe?
Ja, und da habe ich gesagt, genau, Herr Bischof, nee, das Gegenteil. Wir wollen Sterbebegleitung machen, wir wollen uns um die Angehörigen und um die Bewohner kümmern, die in schwierigen Situationen sind und die in ihrer letzten Lebensphase Begleitung brauchen.
Genau.
Also aus diesem Gedanken heraus haben wir immer schon Sterbebegleitung gemacht und haben das als eine zentrale Aufgabe gesehen, dass einer nicht alleine stirbt.
Und damit habt ihr auch während Corona nicht aufgehört?
Damit haben wir nicht aufgehört. Ich weiß, dass es in manchen Einrichtungen anders war. Ich habe es einfach nicht übers Herz gebracht, dass da eine völlige Abschottung passiert und dass Menschen bei uns alleine sterben.
Habt ihr dann mit den Angehörigen besprochen, sie müssen sich danach dann in Quarantäne begeben?
Ich habe mit denen gesprochen, ich habe alle Sicherheitsmaßnahmen mit denen besprochen, beziehungsweise meine Kollegen haben es dann gemacht. Wir haben auch dafür gesorgt, dass kein anderer Bewohner dann in die Nähe kam, dass der Flur also leer war, wenn die ins Haus kamen. Es gibt Wege, so etwas dann auch zu machen, unter Sicherheits, Bedingungen.
Also ich weiß von einer Einrichtung im Kreis Warendorf, die haben so eine verstreute Einrichtung, das hat, ist so aus den 80er Jahren ein Gebäude, also ich glaube zwei Stockwerke, und die haben bei der im Sterbeprozess haben die Angehörigen dann quasi über die Terrasse, also übers Fenster, ja, was ebenerdig war, dann reingehört. Also die mussten gar nicht durch die Einrichtung gehen, aber die haben auch gesagt, wir machen das in gar keinem Fall und es ist ganz wichtig, dass sich Angehörige verabschieden können.
Und das sind auch Dinge, da halte ich was von zivilen Ungehorsam, wenn es um den Menschen geht. Da gibt es Grenzen, die möchte ich nicht überschreiten. Und da bin ich einfach froh, dass ich auch einen gewissen westfälischen Dickkopf habe, dass ich mich dann auch so für die Bewohner einsetzen darf.
Ja, manchmal ist es wichtig, hinzustehen und einfach das Richtige zu tun. Ne?
Ja. Und ich bin froh, dass ich Mitarbeiter habe, denen ich dann auch sage, liebe Leute, es ist kein Thema, um das jetzt zu verbreiten, so nach dem Motto, hier darf jetzt jeder rein. Bitte unterscheidet. Wir machen es nur da, wo es notwendig ist.
Wo es dringend notwendig ist.
Ich halte sehr, sehr viel von den Schutzmaßnahmen und auch davon, dass man Abstand halten muss und so weiter. Ich finde, das müsst ihr mittragen. Und ihr seid diejenigen, die das auch mit überwacht. Und wir dürfen einfach andere nicht in Gefahr bringen dadurch.
Ja.
Aber und trotzdem, wir dürfen auch keinen alleine lassen.
Genau, niemand alleine lassen und trotzdem das Richtige zu tun.
Ja.
Johannes, wie ist es denn mit Alleinsein und Einsamsein im Altenheim überhaupt vor Corona? Und wie ist es denn jetzt? Wie sehen denn eure Besuchsregelungen aus? Wer darf wie viel Besuch bekommen und wie funktioniert das bei euch?
Ja, die Besuchsregelungen sind ja eindeutig vom Land geregelt worden. Das ist also auch nicht unsere Idee. Ich hätte sie wahrscheinlich ein bisschen anders gestaltet. Aber ist ganz klar, besuchen darf man zweimal am Tag einen Bewohner, eine Person, die dann auch getestet sein muss, mindestens 48 Stunden vorher. Und wir bieten deswegen Testungen an, jeden Tag, bis auf sonntags. Aber sonst können die Besucher an verschiedenen Testzeiten, auch abends zum Teil, weil die ja arbeiten müssen, kommen und sich testen lassen. Das funktioniert ganz gut. Und wir haben da auch dadurch, dass wir das wieder vorher an die Angehörigen weitergegeben haben über unsere sozialen Netzwerke, viel Verständnis. Es gibt Ausnahmen und es gibt auch schwierige Situationen. Da kommt dann die Großfamilie aus München, um dann mal den Vater zu besuchen. Wie geht man denn damit dann um?
Was macht ihr dann?
Ja, gute Frage. Ich bitte die dann auch Rücksicht zu nehmen auf die Bewohner, die anderen, die wir nicht gefährden dürfen.
Ja, genau.
Und dann doch im kleineren Verbund die nach den normalen Besuchsregelungen zu kommen.
Dann zugelassen sind. Ne? Weil es ist ja dann so, der Bewohner geht ja dann zurück in seine Wohngruppe, hat ja dann da 10, 12 andere Mitbewohner, genau. Die sitzen ja auch ohne Maske ganz normal da am Tisch und leben da miteinander in dieser Hausgemeinschaft. Und ich muss ja als Besucher immer klar haben, ich gefährde ja dann auch nicht nur meinen Angehörigen, sondern die anderen auch dann noch mit.
So ist es. Und das verstehen die meisten dann doch. Ach, es war während der absoluten Schließungsfrage für mich auch fast nicht zu ertragen. Da steht dann so ein 85-jähriger Ehemann von einer Bewohnerin vor mir und sagt, ich bin jetzt fast 60 Jahre verheiratet und wir waren noch nie mehr als 3 Tage voneinander getrennt.
Ach, jetzt kriege ich gerade Gänsehaut.
Ja, also da musste ich auch schlucken und
habt ihr dann gefenstert oder was habt ihr dann angeboten?
Ja, wir haben die Kontakte halt über Telefon oder über Skype und so weiter.
Über Videotelefonat mit Skype.
Gemacht, also, aber das ersetzt natürlich einen persönlichen Besuch nicht. Ja. Und wenn man dann sieht, dieser Mann, der ist täglich gekommen, unter Schwierigkeiten, weil er selber so alt war, immer mit dem Stadtbus bis zu uns und hat dann jeden Tag ein Eis gekauft bei uns im Café, hat es seiner Frau liebevoll verabreicht. Und
ja, das tut
da
dann
fehlen
echt
mir
weh,
dann
ne?
auch letztlich wirklich die Worte. Dann kann ich nur sagen, lass uns auf bessere Zeiten hoffen. Ja. Im Moment darf ich nicht anders.
Ja. Aber jetzt kommt er wahrscheinlich ja schon lang wieder. Ne? Ist schon wieder alles, da. Wieder alles gut. Ne?
Er gehört auch zu den Geimpften. Und weil das ist ja unser Thema Impfen. Ich habe punktgenau die Impfdosen bestellt für die Bewohner und Mitarbeiter und so weiter.
Ja.
Und trotzdem waren es immer ein paar zu viel, weil Bewohner ins Krankenhaus kamen oder sonst irgendwie ausgefallen sind. Und dann haben wir zum Beispiel diesen Ehemann, der ja auch das Alter hatte, gefragt,
der da zielgruppengenau passt.
Ob er nicht doch geimpft werden möchte. Und er hat sich so gefreut, dass er nicht nach Fehlen in die Zentrale fahren muss, was er fast gar nicht geschafft hätte ohne Auto und ohne, er hat auch keine Verwandtschaft hier in der Nähe.
Die er ihn dann bringen und betreuen kann. Ne?
Ja. Mhm. Wobei man dann sagen muss, dass es gibt schon Initiativen bei uns in Bocholt, die dann auch helfen. Es gibt die Freiwilligenagentur, die Fahrt machen. Es gibt
trotzdem muss der ja dann dorthin gebracht werden. Das geht eine Stunde. Dann ist er vielleicht eine Stunde im Impfzentrum. Dann kennt er sich nicht aus. Dann muss er vielleicht zur Toilette. Dann durch die ganzen Gespräche durch und dann wieder zurück. Und das sind dann mit 3 Stunden oder vielleicht auch 3,5 Stunden auch so schon ein ganz schöner Aufwand für jemanden.
Deswegen fehlt mir auch jedes Verständnis für diese Zentralisierung der Impfung. Ich habe von Anfang an gesagt, warum machen das nicht die Hausärzte, die das Vertrauensverhältnis haben zu ihren Patienten und die das können. Und man muss es halt organisieren und man kann es auch. Anfangs wurde gesagt, ja, die Kühlkette wird unterbrochen.
Genau.
Ich sage, ich kriege mein Vanilleeis vom Edeka-Markt auch in die Tiefkühltruhe ohne dass die Kühlkette unterbrochen wird. Wir sind doch nicht blöd. Wir kriegen doch sowas auch geregelt. Für mich war das vorgeschoben. Und jetzt ist damit riesem Aufwand ein zentrales Lager, hätte ich jetzt fast gesagt,
zur zentrale Impfung Verteilung
gemacht. Ja.
Sag mal, wie macht ihr denn das mit Neueinzügen? Wie kommen denn neu eingezogene Bewohner bei Ihnen? Wir haben ja eine Befragung gemacht und da hieß es, neu eingezogene Bewohner kommen ganz minimal geimpft, also zu 3%, zu 97% kommen die ungeimpft in die Einrichtung.
Ja.
Wie kommen die bei euch jetzt, wenn die ungeimpft einziehen, wie kommen die zu einer Impfung?
Also Stand gestern ist, dass wir, wenn 6 Bewohner neu eingezogen sind, eine Impfdosis bestellen dürfen, die dann vom Hausarzt verimpft wird. Oder
zu einem abgestimmten Termin.
Dann verimpft wird.
Wo macht ihr das? Wo impft ihr? Weil ich
in den Zimmern.
In den Zimmern, okay. Weil ich habe in einer Einrichtung, die haben mir auch ein Bild geschickt, die haben in der Kapelle so eine Impfstraße eingerichtet. Mhm. Also ganz schön so mit einem Text dann auch Impfen unterm Kreuz und das fand ich schön, wie der Pastor dann da auch beschrieben hat. Ja, Impfen unterm Kreuz und Feldlazarett. Da dachte ich, das ist eine schöne Sache.
Also die Bewohner nehmen das ganze Geschehen auch erstaunlich gut auf. Es gibt einige, die Angst haben. Es gibt einige, die auch um Besucher oder auf größere Besuchermengen hoffen. Mhm. Das muss man durchaus sagen. Mhm. Aber auch da habe ich wieder von einigen Bewohnern gelernt, als ich ganz am Anfang, wo alles geschlossen war, so fragte, sag mal, wie geht's euch denn jetzt eigentlich damit? Dann sagte mir eine Bewohnerin, ach, wissen Sie, Herr Tebasse, wir haben doch viel, viel schlimmere Zeiten schon überstanden. Wenn ich dran denke, Bocholt war zu 95% ausgebombt, kein Haus stand mehr. Wir haben mit 3 Familien in einem Keller gewohnt und haben diese Zeit auch überstanden. Und dann kam noch die Überschwemmung durch die A, dann war das bisschen, was wir in den Kellern hatten, dann auch noch kaputt. Wir haben das überstanden und ihr werdet es auch überstehen. Ihr werdet davon erzählen, wie schwierig das alles war, aber ihr werdet es überstehen und es wird eine Bereicherung eures Lebens sein, weil ihr habt dann auch mal etwas, wo ihr eine schwierige Zeit gut bewältigt habt. Nicht alles ist toll, aber ihr schafft das. Und das ist so einer der Gründe, warum ich gerne im Altenheim arbeite, weil ich kriege da auch was zurück, was ich, wenn ich irgendwo, jetzt sage ich mal, im Baustoffhandel arbeiten würde, ein Eisenträger, der umarmt mich nicht, aber eine Bewohnerin.
Aber allein oder solche Worte, so eine Geschichte, ja. Ich fühle mich auch gerade umarmt von dieser Geschichte. Ich wollte dich jetzt eigentlich fragen, ob du noch ein Highlight oder eine Freude der Woche hast, aber ich fühle mich von dieser Geschichte schon so angesprochen. Hättest du noch was? Hast du noch ein Highlight der Woche?
Ich habe gestern ein Gespräch geführt mit einer Ärztin, die ihre Eltern bei uns anmelden wollte. Und das fing ziemlich schief an, weil sie war irgendwie so, wie soll ich sagen, so möppelig.
Als Schwäbin, erklär mir mal, was möppelig heißt.
Ja, so pampig. Okay. So auf Abstand jedenfalls. Und sie wollte die Eltern anmelden und sagte, schicken Sie mir doch mal ein paar Prospekte zu. Und da habe ich gesagt, nee, das mache ich nicht. Da sagte sie, wieso? Ich habe von anderen Häusern, habe ich doch alles schon. Und da habe ich gesagt, nein, wir haben uns darauf verständigt, hier im Haus, wir machen keine Hochglanzprospekte nach dem Motto, die schlechtesten Heime haben die buntesten Prospekte. Ich stecke dieses Geld, und das ist viel Geld, was da für die Werbeagenturen verbraucht wird, viel lieber in die Betreuung der Bewohner. Und das spricht sich hier bei uns im Dorf Bocholt rum. Und da wissen die Leute, wo gut gearbeitet wird und wo nicht. Im Übrigen haben wir eine Internetseite, da findet man auch alle möglichen Informationen. Wenn da was fehlen sollte, sagen Sie es mir gerne, aber da finden Sie alles. Das kostet nicht so viel Geld, weil das machen wir selber. Mhm. Und ich mache das aber auch, das sage ich Ihnen dann ganz offen, gnädige Frau, ich mache das, weil ich von den Angehörigen und von denen, die sich verantwortlich fühlen für die Bewohner, wenn die Bewohner das nicht selber können, erwarte, dass die in die Einrichtung kommen und sich das angucken. Dass sie einen persönlichen Eindruck bekommen, weil
wie es bei euch zugeht,
sind so unterschiedlich.
Ja, ich sehe das, also ich sehe ja auch viele Einrichtungen, die sind ganz, ganz unterschiedlich. Und eures ist jetzt ja ganz reizend mit diesem Altbau, mit diesen Türmchen. Das ist ja wirklich was ganz Ansprechendes, aber halt auch aus der Historie gewachsen dann einfach. Genau. Ne? Und dann ist es wichtig, dass ich komme und guck, gefällt's denn da?
Ja, und man muss sich einen persönlichen Eindruck holen. Durch Prospekte geht's nicht. Das vermittelt eine falsche Welt. Und da kriegt man Anhaltspunkte, klar. Mhm. Aber wenn ich in ein Altenheim gehe und es stinkt da, dann stimmt da irgendwas nicht.
Über Qualität in der Altenhilfe sprechen wir in einer unserer nächsten
Und das kann ich aber erfahren, wenn ich selber hingehe.
Wenn du hingehst, genau.
Und das erwarte ich von jedem, der zu uns kommt, dass er vorher mal geguckt hat oder seine Angehörigen geguckt haben, damit die wissen, auf was sie sich bei uns einlassen.
Was meint und die Ärztin dann?
Ja, das Gespräch wechselte dann plötzlich in einen ganz anderen Modus. Sie fragte dann viel mehr und sagt, wie macht ihr das denn dann so und so? Ich sage, genau, das sind die Fragen, die ich dann auch erwarte und die ich gerne beantworte. Und ich nehme mir vor jeder Aufnahme auch die Zeit, mit Ihnen über diese Fragen zu sprechen. Und das sind immer wieder andere. Mhm. Jeder Bewohner
bringt eine andere Geschichte mit.
Andere Erfahrungen, andere Vorurteile vielleicht, die Sie mitbringen. Und da gilt es, drüber zu sprechen. Und das geht nur in einem persönlichen Austausch und nicht, indem man einfach Prospekte wegschickt.
Sehr schön.
So denke ich.
Wunderbar.
Und dann war das Gespräch nachher ganz anders. Da hat sie mir nämlich noch erzählt, ja, eigentlich ist das in Deutschland an vielen Stellen noch ganz schlimm. Sie hätte lange in Asien gearbeitet, wo das System um alte Menschen anders wäre und wo Pfleger mehr zählen. Und sie hat hier halt in Deutschland auch schlechte Erfahrungen gemacht. Und ich sage, ja, so ein bisschen sind diese Vorurteile uns gegenüber dann vielleicht am Anfang unseres Gespräches auch so durchgekommen. Und da gilt es eben zu gucken, nein, es gibt total unterschiedliche Häuser und total unterschiedliche Menschen, die sich um die Alten kümmern. Und
drum muss man da reingucken und kann nicht alle über einen Kamm scheren.
Richtig.
Genau.
Und ja, das ist auch eine Wertschätzung, die ich dann für die alten Menschen damit zeige, aber auch für die, die die Arbeit im Altenheim machen.
Genau.
Denn nur wenn ich es persönlich kennenlerne, kann ich hinterher auch urteilen, ob es gut oder ob es schlecht ist. Und da habe ich einfach den Anspruch, kommt. Normalerweise haben wir ein total offenes Haus und ich hoffe ganz, ganz, ganz stark, dass wir da bald wieder sind, dass die Türen wieder sperrangelweit aufstehen, zu jeder Tages- und Nachtzeit, weil dann die Besucher ja auch kommen, die Schichtdienst haben und ich weiß nicht was.
Mhm.
Und dass, ja, die großen Familienfeiern wieder stattfinden können.
Genau.
Und so weiter und so weiter. Da haben wir genau die gleichen Wünsche wie alle Menschen, glaube ich, in Deutschland und weltweit auch.
Johannes, ich danke dir ganz herzlich für das schöne Gespräch übers Altenheim und ich freue mich schon aufs nächste Mal.
Gut.
Wiederhören.
Tschüss, Guss.